Herzlich willkommen zum Online-Kongress Medizin der Erde. Mein Name ist Christel Ströbel. Mein heutiger Gast ist Ingrid Kleindienst-John. Ingrid ist Gründerin des Institutes Aroma-Experten Feng Shui Austria. Sie ist Spezialistin für Aromatologie, Bachblüten, Meridiankunde und Reflexzonen. Sie hat mit ihrem Mann zusammen den Verein Kräuterkraftkreis gegründet, gibt dort Workshops über Verarbeitung von Kräutern, Seminare, Vorträge und sie hat zahlreiche Bücher geschrieben. Unter anderem, so habe ich dich kennengelernt, ich bin Königin meiner Hormone. Dann den Pflanzencode, der Schlüssel zum Pflanzenreich, Pflanzen und Elemente und noch eine große Zahl mehr an Büchern. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Ingrid.
Danke für die Einladung, liebe Christel. Es freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Danke. Ja, jetzt frage ich dich einfach mal, wie bist du denn auf diesen Lebensweg gekommen? So intensiv in diese Kräuterheilkunde mit allen Verzweigungen einzusteigen?
Das ist eine lange Geschichte. Aber ich mache sie kurz. Ich bin schon als Kind in der Volksschule eigentlich oder sogar schon davor mit meiner Tante und meinem Onkel sehr oft in der Natur unterwegs gewesen, abgesehen von meinen Eltern und der restlichen Familie. Aber meine Tante und mein Onkel waren Botaniker und die hatten immer so ganz kleine Kräuterwanderungsgruppen und mit denen durfte ich manchmal mitgehen. Eigentlich um den Hund meiner Tante zu halten. Der Hund war so ein großer Schäferhund und der hat mir gefolgt und es hat dann immer geheißen, du kannst mitgehen, aber du hältst den Hund und bitte auch den Mund. Zuhören, alles okay, aber reden, nein. Und jetzt bin ich halt damit getapst als Mädchen, als Kleines und habe zugehört mit so großen Ohren. Und das war für mich eigentlich dann ein Einstieg in die Pflanzenwelt auf eine ganz besondere Art, denn meine Tante konnte mir Pflanzen anders erklären. Das heißt, sie hat mir dann sehr wohl auch die Pflanzen gezeigt und erklärt, die sie der Gruppe gezeigt hat, aber sie hat dann immer Vergleiche angestellt. Zum Beispiel beim Katzenpfötchen. Schau dir das Katzenpfötchen mal an, greif es an, fühle, wie es sich anfühlt und du wirst merken, dass der Name tatsächlich mit der Katze was zu tun hat. Also das heißt, sie hat es auf diese Art und Weise versucht, mir nahezubringen und das ist ihr scheint geglückt. Das war ein Einstieg als Kind. Danach war es eigentlich so, dass mich die Pflanzenwelt nur sehr peripher interessiert hat als Teenager. Naja, man geht in die Natur, ist klar, aber Pflanzen bestimmen oder Pflanzen näher betrachten. Ich habe schon ganz gerne mal ein Sträußchen gepflückt und habe daran gerochen, aber das war es dann auch schon. Und später dann, so mit 19, 20, ist uns eigentlich aufgefallen, dass unsere Großmutter sehr viel mit Pflanzenmaterialien gearbeitet hat, mit Tees vor allen Dingen. Ganz besonders dann, wenn es uns nicht so gut gegangen ist, sei es jetzt bei Regelschmerzen oder Ähnlichem, da hat die Oma immer gesagt, trink das, das hilft. Bis ich dann draufgekommen bin, das hilft ja wirklich. Aber es ist natürlich die Frage, wie geht man auf das zu? Das war also damals noch sehr teelastig, möchte ich mal meinen. Ja. Dann haben wir ein altes Rezeptbuch gefunden von einer Großmutter väterlicherseits, die ihre Notizen gemacht hat, immer wieder, wenn sie Salben gerührt hat. Und meine Schwestern sind beide in einer chemischen Schule gewesen und haben dort natürlich auch den Zugang gehabt von der chemischen Seite. Und wir haben dann gemeinsam Kosmetika hergestellt. Da waren wir so um die 20, 22 Jahre alt. Damals war Messegé ein Hit quasi für uns. Da war der Kräuterpapst und wir haben seine Bücher und seine Informationen verschlungen. Auf das hinauf ist es dann ein bisschen, so, wie soll ich sagen, in die Kosmetik hineingegangen bei mir. Aber danach war dann der Moment, wo mein erster Mann einen Unfall hatte. Und ich habe damals an der Universität. Und er hat seinen Geruchs- und Geschmackssinn verloren bei diesem Unfall. Und das war für mich unverständlich. Ich wollte eine Möglichkeit finden, ihm zu helfen und habe mich mit ätherischen Ölen dann sehr nahe beschäftigt. Und das ist jetzt auch schon wieder 40 Jahre her. Und seither arbeite ich mit ätherischen Ölen ganz konzentriert und habe versucht, auch für mich selber diese Welt der Pflanzen mit der Welt der ätherischen Öle näher zu verknüpfen. Und ich glaube, das ist mir auch gelungen im Laufe der Zeit. Die Pflanzenwelt begleitet mich also seit meiner jungen Zeit, also seit meiner Kinderzeit, seit der Teenagerzeit, dann vielleicht weniger, aber das ist bei jedem so, dass er da Phasen hat, wo es ihn nicht so interessiert. Naja, und das war einmal grundsätzlich. Aber dann kam ja 2000 mein Mann, mein jetziger Mann, der hat dann gesagt, du solltest das jetzt endlich einmal unterrichten. Ich bin immer wieder zu Vorträgen gerufen worden und habe gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich bin keine, die da jetzt Kurse hält, das ist nicht meins. Ich gehe in die Natur hinaus mit den Menschen, ich zeige ihnen was. Aber und ich rede über ätherische Öle, wenn sie in meine Praxis kommen, ich hatte damals dann schon eine Praxis, einige Jahre hindurch, da mache ich das aber sonst nicht wirklich. Und da war es dann so, dass er mich aber so sehr segiert hat und gesagt hat, ach, du machst das, du kannst das, ich stehe dir zur Seite. Und naja, und das haben wir dann auch wirklich gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, bei meinem ersten Kurs im Jahr 2000 war das, den ich als richtigen Kurs geführt habe, da saß er schräg hinter mir und hat noch Overhead-Folien eingelegt. Das gab es damals noch. Wir hatten noch keinen Beamer und gar nichts. Und das war also wirklich noch ein Zu-Fuß-Gehen quasi, technisch gesehen. Ja, und da habe ich dann begonnen, das auch aufzubereiten und habe begonnen zu unterrichten. Und dann ist mir immer wieder aufgefallen, dass es in deutscher Sprache so wahnsinnig wenig Literatur gegeben hat zu dieser Zeit noch. Da war nicht viel da. Und ich habe englischsprachige Literatur gern gelesen. Ich musste an der Uni, wo ich gearbeitet habe, auch Übersetzungen von wissenschaftlichen Arbeiten machen. Also ich habe da ein bisschen einen Einblick gehabt und habe dann versucht, das zu übersetzen. Das geht aber nicht gut. Weil wenn man nämlich selber arbeitet mit der Materie, dann sollte man sich auch auf das verlassen, was man selber macht und was man selber erfahren hat. Naja, und dann kam es so weit, dass ich gesagt habe, naja, man sollte eigentlich ein Buch schreiben über Hydrolate, das ist ein vergessener Stoff und da gibt es nichts in deutscher Sprache. Und das war dann mein Einstieg in die Schreiberei quasi und das war mein erstes Buch, das ich geschrieben habe, über die Hydrolate, über die sanften Heilkräfte der Pflanzenwasser. Und da war maßgeblich beteiligt auch eine Frau, die ich in der Zwischenzeit dann auch schon schriftlich kennengelernt hatte, das war die Jeanne Rose. Jeanne Rose ist die alte Dame der Aromakultur in Amerika. Und mit der habe ich sehr viel korrespondiert und habe mir auch Tipps geholt, was ich da machen kann. Und habe dann ein eigenes Buch geschrieben. Mit Versuchen, die ich mit meinem Mann gemacht habe. Und ich destilliere ja schon seit vielen, vielen Jahren. Also nicht erst seit ich das Buch geschrieben habe, sondern schon lange davor. Und mit Hilfe meines Mannes, der mir bei den Testergebnissen zur Seite gestanden ist, also der hat sehr viel getestet, er ist Techniker, dann habe ich dieses Buch geschrieben und das war ein guter Erfolg. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, das gemacht zu haben, denn mittlerweile ist es, glaube ich, in der 6. Auflage. Also es dürfte schon so seit 2012, naja, ist ganz gut unterwegs, dieses Buch. Und dann kam meine Verlegerin auf mich zu und hat gesagt, ja, aber kannst du da nicht auch ein bisschen was erzählen über das, wie die Pflanzen eigentlich mit ihren Signaturen zu verstehen sind, sage ich, oh, schwierig. Sehr, sehr schwierig, das zu erklären, ist gar nicht einfach. Und da habe ich mich dann hingesetzt und versucht, das für mich in Worte zu fassen. Jetzt gar nicht für den anderen zuerst, sondern nur für mich. Und habe ihr das geschickt und sie hat gesagt, oh, super, das drucken wir. Und das war das Buch Pflanzen und Elemente. Aufgrund dieses Buches ist dann vor eineinhalb Jahren der Pflanzencode entstanden. Denn es war dann notwendig, das zu überarbeiten, ein bisschen in ein anderes Gewand zu stecken und vielleicht noch zu ergänzen. Und deshalb dann der neue Titel, altes Buch in neuem Gewand, mit ziemlich vielen Erweiterungen, muss ich sagen. Und das hat mir dann schon Spaß gemacht. Dazwischen waren natürlich meine Kurse und in den Kursen gab es immer wieder die Frage, ja, hast du nicht ein Buch über Rezepturen? Sag ich, nein, ich schreibe kein Buch über Rezepturen, erarbeitet euch das gefälligst selber. Wie komme ich dazu, das dann alles sozusagen zusammenzuschreiben? Nicht? Aber dann kamen meine Enkelkinder beziehungsweise meine Schwiegertöchter und haben gesagt, ja, Mama, kannst du nicht irgendwas zusammenschreiben, ich brauche was für die Kinder. Okay, und so entstand dann das nächste Buch. Das war dann der SOS Hustenzwerg und daraufhin der SOS Hexenschuss und das war halt dann so eine Kettenreaktion. Ich glaube, es ist eine Kettenreaktion gewesen. Und das letzte Buch, das ich geschrieben habe, das war die Königin der Hormone und ich muss sagen, das war dann ein Anliegen, weil jetzt die Kinder, die Mädels unserer Familie, alle langsam ins Teenageralter kommen beziehungsweise schon gekommen sind und ich wollte denen was mitgeben und genau deshalb ist dieses Buch entstanden. Das war so der in Kürze zusammengefasste Weg.
Also das finde ich jetzt so schön und deshalb interessiert mich das immer so, wie kam ein Mensch auf diesen Weg und wie sind die Dinge entstanden, dass du das letztendlich eigentlich auch für deine Enkelkinder geschrieben hast.
Ja.
Das tiefe Eintauchen in das Ganze, das Erklären und gerade ich bin Königin meiner Hormone, das ist so göttlich geschrieben und beschrieben, dass man es einfach auch versteht. Das hat mich so berührt in diesem Buch. Also du hast es für deine Enkel geschrieben, für die Nachwelt und letztendlich für alle, die nach uns kommen. Herrlich, danke.
Gerne. Es war mir ein wichtiges, es war mir wirklich ein ganz wichtiges Buch. Also ich beschäftige mich ja immer wieder auch, wie kann man einen Stoff wie Pflanzenkunde den Menschen ohne extreme botanische Kenntnisse und ohne riesiges Hintergrundwissen medizinischer Natur auch nahe bringen. Was kann ich selber tun? Und das ist für mich das Allerwichtigste und deswegen auch meine Bücher. Ich versuche das eben in Geschichten auch ein bisschen einzupacken und zu erzählen. Und ich glaube, man kann es lesen. Ja, zumindest sagt mir man das.
Auf jeden Fall. Und nicht nur lesen, sondern auch verstehen mit dem Verstand. Und du hast dann noch die Gabe, ja, dein Herz auch mitsprechen zu lassen. Das heißt also irgendwo, es kommt auf allen Ebenen an. Und dann ist für mich ein Buch perfekt.
Danke.
Gerne. Magst du noch was zu deinem Lebensweg erzählen? Oder?
Ja, vielleicht noch ganz kurz. Also ich habe zwei Söhne. Die, also mittlerweile auch schon um die 40, das heißt über 40 und gerade 40. Und die haben beide eben jeweils zwei Kinder. Also ich habe vier Enkelkinder, die sind total lieb und sind sehr, sehr engagiert. Mit denen gehe ich zum Beispiel auch Kräuter wandern. Und mit war es also schon von ganz klein auf eigentlich. Ich habe sie immer mitgenommen. Und das ganz Interessante ist zum Beispiel, wir hatten eine Bergwanderung gemacht. Mein jetziger Mann und die zwei von den Enkelkindern aus Kärnten und wir sind da auf den Großglockner gefahren und da waren die beiden noch relativ klein, der Alexander war damals 4 und die Helena war 6 und kamen da oben eigentlich hin, um Murmeltiere zu sehen, also wir wollten unbedingt Murmeltiere sehen, die Kinder mögen gerne Tiere und wollten das. Na gut, wir kommen rauf, aber Murmeltiere haben wir keine entdeckt, dafür war neben unserem Wanderweg eine wahre Schatztruhe an Pflanzen. Und wir haben mit den Kindern also auch die Pflanzen besprochen und habe ihnen erklärt, das wächst da oben am Berg so hoch, ganz, ganz klein und unten im Tal sind sie größer und sind aber ähnlich und schauen sich also sehr stark ähnlich und man kann sie unten finden und oben, aber manche Pflanzen halt nur oben. Na gut, und dann kamen wir zu einer Ecke, war Eisenhut. Eisenhut bekanntlich ja sehr giftig und ich habe meinen Enkelkindern gesagt, bitte Kinder, greift diese Pflanze nicht an, die ist ganz giftig, das ist ein Kontaktgift. Und dieses Gift, das ist für uns ganz, ganz schlecht. Und habe ihnen keine Angst gemacht, sondern nur sie gebeten, diese Pflanzen nie anzugreifen. Eisenhut heißt sie, habe ich dazu gesagt. Wir gehen weiter, kommen wieder zurück, bei derselben Stelle vorbei, stellt sich mein Enkelsohn, damals, wie gesagt, 4 Jahre, stellt sich hin, sagt er, Omi, jetzt muss ich dir etwas sagen. Diese Pflanze, das ist ein Eisenhut, das darfst du nie, 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 nie angreifen, weißt du, Omi, denn die enthält Kunststoffe. Aber ich dachte, um Gottes Willen, was habe ich jetzt gesagt? Er hat es halt umgesetzt, statt Giftstoffe, Kunststoffe gesagt. Und bis heute glaubt er, und jetzt ist er bitte immerhin schon 8, bis heute sagt er, das enthält Kunststoffe, sage ich wunderbar, ah, giftig, braucht man nicht. Aber es ist wirklich ganz interessant. Die Kinder nehmen das mit Begeisterung auf und gehen in den Garten und kennen die Pflanzen und sie wissen, das darf ich angreifen, das sollte ich lieber stehen lassen, da sind die Früchte nicht gut, da kann ich sie essen. Also sie lernen das von klein auf eigentlich und das ist für mich eine ganz, ganz große Freude. Soweit also zu meinen Enkelkindern. Ja, wie gesagt, ich habe zwei Söhne, denen habe ich versucht, das auch beizubringen, als Kinder schon. Und ich glaube, es ist mir geglückt, ihnen zumindest die Liebe zur Natur an sich und zu den Energien, die in der Natur da sind, für uns alle da sind, mitzugeben. Und sie geben das jetzt weiter an ihre Kinder und das ist einfach schön. Was Besseres kann man sich doch nicht wünschen, oder?
Das ist das größte Geschenk eigentlich. Und so ist ja auch früher praktisch von Generation zu Generation dieses Kräuterwissen, Pflanzenwissen, das Wissen um die Natur weitergegeben worden. Und ich mag jetzt geschwind nur was von mir so ganz persönlich erzählen. Ich bin die Mitbegründerin vom Calendula Kräutergarten in Stuttgart und mit Eröffnung des Ladens ist eine Woche später unsere Tochter geboren. Und die Sandrine, die war auch von klein auf, war die natürlich immer mitten in diesem Kräuterparadies drin. Und ich habe ganz am Anfang auch noch Kinderführung gemacht, also für den Kindergarten, für Grundschulen und so weiter. Und die Sandrine ist halt auch brav immer mitgegangen. Und als sie dann ein bisschen älter war, hat irgendjemand gesagt, kam in den Laden rein und hat gesagt, Mensch, bei euch da draußen wächst da jede Menge Spitzwegerich. Und sie war vielleicht 4 Jahre alt und sie guckten an und sagt, nee, das ist breitwegerig. Sie hat vorher nie mit mir über die Pflanzen geredet. Sie hat, wie du das damals gemacht hast, mit dem Hund, sie war dabei, sie hat zugehört, still, kein Wort gesprochen. Und habe gedacht, ah, da ist wirklich was sitzen geblieben. Und dann ging es weiter. Sie war in der ersten Klasse Grundschule. Und in der Grundschule gab es, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Diese Sträucherbäume, schwarze Beeren, essbar, schmeckt wunderbar. Da ist, mir fällt es gerade nicht ein, kommt vielleicht noch. Auf jeden Fall Felsenbirne, jetzt.
Ah ja.
Da stand also ein riesengroßer Strauch Felsenbirne und wie sie es gelernt hat, hat sie die gegessen. Und dann gab es einen riesen Aufstand. Die Lehrerin hat gesehen und gesagt, lass die Finger weg, das ist giftig. Und dann hat sie gesagt, nein, ich esse immer, nein, das darfst du nicht, das ist giftig. Das ging so weit, dass die Lehrerin mich angerufen hat. Und dann bin ich mit unserer damaligen Gärtnermeisterin in die Schule gegangen. Sie hat auch nochmal diesen Baum, diesen Strauch bestimmt und hat die Lehrerin beruhigt. Mhm. Und ich gedacht habe, mein Gott, was wird unseren Kindern zum Teil so Angst vor der Natur gemacht? Und das ist ja auch die Verantwortung gerade von Kindergärtnerinnen, von Lehrerinnen auch, dass man da ja nicht irgendwie was Giftiges macht. Wo ihr auch gesagt habt, Mensch, setzt euch doch mit den Pflanzen auseinander, zumindest mal mit denen, die hier im Schulhof wachsen. Was bringt ihr den Kindern bei? Ja, also so viel zu, wenn die Kinder entsprechend unterwegs sind, die Pflanzen schon kennen, noch klein sind, aber die Erwachsenen sich gar nicht vorstellen können, dass die das schon wissen.
Richtig, ja. Na, das ist etwas, was mir zum Beispiel auch immer wieder auffällt. Meine Enkelkinder zum Beispiel, die schätzen auch die ganz, ganz kleinen Pflänzchen, nicht? Also ein Gänseblümchen ist schon was Wichtiges. Und ich meine, mein Sohn ist da ein bisschen rigoros, wenn er Rasen mäht, dann mäht er. Ja. Und dann kommt der Alexander zum Beispiel und sagt, du Papa, das sind die Gänseblümchen, das kannst du mir nicht wegmähen. Und der sagt, geh bitte, die wachsen ewig nach. Stimmt ja auch, sie sind ja geschwind wieder da, aber dann beginnt er und legt Steine rund um die Inseln mit den Gänseblümchen. Und mein Sohn sagt, von wem hat er das wohl? Sag ich, ja, das kannst du laut sagen. Vermutlich von mir. Aber es ist schon ganz amüsant zu sehen, die Kinder eigentlich dann in die Natur wirklich hinausgehen und sich was denken dabei und auch spüren. Und die Energien im Wald zum Beispiel zu erspüren, das ist für uns alle immer sehr, sehr spannend. Und wir waren früher in einem sehr, sehr großen Park immer spazieren mit den Kindern in Laxenburg. Es ist ein Schlosspark in der Nähe von Wien. Und da gibt es manche Besonderheiten radiästhetischer Art. Und diese Besonderheiten, die sind total stark spürbar dort. Es ist sehr viel Wasser dort, die Bäume sind zum Teil gedreht, es sind viele energetische Linien dort und die Kinder spüren das genauso und die können das aber auch noch ganz anders nehmen. Und das finde ich so irrsinnig schön. Wenn sie kleiner sind, gehen sie noch nicht mit dem Kopf ran, sondern mit dem Herzen und mit dem Bauch und mit dem Gespür. Was spüre ich jetzt da? Und das ist eigentlich das, was ich so gerne mag bei den Kindern, dass sie noch so unverfälscht sind und dass dieses Unverfälschte eigentlich dann so schön rüberkommt, wenn wir miteinander in der Natur sind. Das ist eigentlich total schön.
Ja, also das ist auch so ein Part, was ich oft auch zu meinen Teilnehmern sage. Am besten mit Kinderaugen schauen und mit einem Kinderherz wahrnehmen, weil dann ist der Verstand außen vor und wir können uns wirklich dieser Schönheit wieder erfreuen. Jetzt mag ich aber geschwind noch auf was kommen, was du gerade gesagt hast. Wenn ein gedrehter Baum dasteht, was genau bedeutet das?
Naja, dann will der weg. Also das heißt, es kann sein, dass dort jetzt zum Beispiel eine Wasserader ist und der kann ja nicht weggehen. Ein Baum ist dort, wo er ist, zu Hause und kann einfach nicht den Platz verlassen, der ihm gegeben wurde. Meistens ist es dann in Parkanlagen wirklich ein gepflanzter Baum. Und es kann also sein, dass er durch diese Strahlung des Wassers, das ist eine Abstrahlung, unterirdisches Wasser hat das, dass er dann beginnt, sich zu drehen bzw. sich zu neigen beginnt. Also es gibt Bäume, die wollen zum Wasser und es gibt Bäume, die wollen weg vom Wasser. Und es gibt Bäume, die haben von Natur aus eine Tendenz, sich zu drehen, zum Beispiel die Kastanienbäume. Kastanienbäume, wenn du dir die ansiehst, da ist der Stamm immer verdreht. Aber das hat etwas mit der Wuchsform zu tun. Nur andere Bäume wachsen so nicht. Und die verdrehen sich halt, wenn sie weg wollen.
Ja? Also dieses Verdrehen heißt praktisch, die Rinde geht normalerweise für uns
gerade
nach oben. Und das ist dann
in dem Moment, wo sie sich so schaut, dann will sie weg. Ja? Es gibt natürlich auch dann ein Kennzeichen für Energien des Wassers zum Beispiel auch, wenn Bäume mehrere Stämme bilden, also so einen Zwieselwuchs bilden. Nicht? Das ist also auch ein Zeichen, aber denen macht das Wasser dann dort eben nichts, weil sonst würden sie sich auch irgendwie wegneigen oder wegdrehen, sondern das sind zum Beispiel die Weiden. Weiden mögen das sehr gerne, die wachsen dann halt in mehreren Stämmen heraus, aus einem Wurzelstock. Und wenn man sich auch anschaut, manche Bäume kommunizieren ja auch miteinander, ganz besonders Obstbäume. Wenn du auf einer Obstwiese spazieren gehst und du siehst bei einem Baum manches Mal so eine beulenartige Ausbuchtung, ja, so wie ein Knödel am Stamm, und du schaust dann in die Richtung, wo diese Beule hinweist, dann siehst du meistens ein paar Meter weiter einen Baum, der genauso eine Beule hat, aber in die andere Richtung zugeneigt. Das heißt, die kommunizieren mit diesen Knödeln quasi miteinander. Das ist so eine Art wie Antenne. Ich weiß es nicht, aber man hat, wenn man dazwischen steht, immer das Gefühl, dass diese Baumwesen miteinander reden. Sie reden ja auch unterirdisch miteinander, wie man mittlerweile weiß, über das Wurzelgeflecht, aber auch auf dieser anderen Ebene sichtbar sogar. Spannend.
Ingrid, ich bin dir jetzt sehr dankbar, weil ich habe einen guten Freund, der ist Gärtner, auch im Landschaftsbau unterwegs. Und der hat mir erklärt, das sind wie kleine Krebsgeschwüre bei den Bäumen. Und ich habe das dann so angeschaut und habe gedacht, oh, ein Krebsgeschwür, das hört sich nicht gut an. Aber das, was du jetzt erzählst, das ist ja was ganz anderes.
Natürlich. Es ist eine Kommunikationsquelle für den Baum. Also er möchte mit dem anderen Baum kommunizieren und in Verbindung treten und das uns diese Art und Weise. Das ist ganz eine spannende Geschichte. Stell dich mal zwischen zwei solche Bäume hinein, dann spürst du richtig gehend eine vibrierende Energie. Es ist eine ganz interessante Angelegenheit. Ja? Das gefällt mir immer wieder gut. Wir haben bei uns ein paar Streuobstwiesen und da ist es immer wieder auffällig, dass gewisse Pflanzen miteinander in Kommunikation treten.
Wow, eine Beule am Baum, das ist dann wie ein Mund praktisch so.
Genau. Die Nase, nicht? Das Nasenreiben.
Ja, herrlich. Ja. Liebe Ingrid, ich komme jetzt mal so ein bisschen auf dein Buch mit dem Pflanzencode.
Ja.
Die Gemeinsamkeit zwischen Pflanze und Heilkraut und Mensch. Dann Pflanzen, die praktisch der Luft zugeordnet sind, der Erde, dem Wasser, dem Feuer. Dass Pflanzen auch diese Stufen durchlaufen. Das würde mich jetzt mal in der Tiefe noch interessieren.
Ja, es ist so, dass die Pflanzen grundsätzlich ja eine bestimmte Wuchsform haben. Wir wissen, dass wenn wir Signaturen anschauen oder uns mit der Signaturenlehre beschäftigen, dann nehmen wir eine Pflanze wahr. Wir nehmen sie wahr in ihrem ganzen Sein. Und dieses ganze Sein kann man dann auch ein bisschen zergliedern und kann sich überlegen, was sagt mir jetzt das? Wenn ich einen Baum vor mir habe, habe ich es immer mit einem Holzelement auch zu tun. Das ist schon klar, weil Holz ist ganz logisch, aber der Baum signalisiert ja auch etwas. Wo steht der? Was macht er? Wenn der neben dem Bach steht, am Wasser, und er wächst wunderbar und schön und fühlt sich wohl dort, dann hat er was mit dem Wasserelement Gemeinsames. Ja, dann braucht er das Wasserelement, um selber zu leben, um selber was weiterzubringen. Habe ich jetzt eine kleine Pflanze beispielsweise, also Bäume sind etwas Besonderes, aber wenn ich jetzt mit kleinen Pflanzen anfange, dann muss ich mir natürlich auch überlegen, welche Qualität hat jetzt beispielsweise der Mond. Der Mond hat was mit dem Wasser zu tun. Also ich bleibe jetzt beim Wasser, weil es einfacher ist. Ja. Der Mond hat mal was mit dem Wasser zu tun. Er beherrscht eigentlich die Meere, die Wässer auf dieser Erde. Werden durch die Mondphasen geprägt. Das ist mal das eine. Das zweite ist, ich habe, wenn ich mit dem Mond mich irgendwie beschäftige, auch immer das Gefühl, weiß, Nacht, weiß, ja, der Mond leuchtet, die Pflanze leuchtet. Es gibt Pflanzen, die sozusagen zum Mond zugezählt werden, die auch gelb sind, zum Beispiel Nachtkerze gehört da auch ein bisschen dazu, aber die gibt Licht in der Nacht, damit dann die Insekten kommen können und sie finden. Die anderen, die vielleicht weiße Blüten haben, die schließen sich vielleicht in der Nacht und die Insekten haben nichts davon. Also ich nehme jetzt zum Beispiel den Baldrian, der eine gewisse Mondqualität ja in seinen Blüten hat. Aber man darf es so nie einseitig sehen, habe ich festgestellt, weil sonst kommt man in Einbahnstraßen. Und diese Pflanzenwelt beinhaltet nicht nur ein Element, sondern meistens mehrere Elemente. Und diese Elemente, die wir da drinnen finden, die sind uns, je nach unserer eigenen körperlichen Verfassung, je nachdem, wie es uns selbst geht, wichtig oder nicht ganz so wichtig. Und ich kann automatisch auf eine Pflanze hingreifen, wenn es mir nicht gut geht und weiß, genau, das ist die Pflanze, die ich jetzt brauche, die meiner Seele gut tut oder die meinem Körper gut tut und die ich verwenden sollte. Wie auch immer, also einfach nur, um sie anzusehen oder vielleicht, um sie zu einer Tinktur zu verarbeiten oder eine Salbe draus zu machen, etc. Und die Wuchsform dieser Pflanze sagt mir was über meinen eigenen Zustand aus, nicht? Das muss man also auch so sehen. Es ist eine Wechselwirkung. Es ist immer eine Wechselwirkung. Es verzahnt sich und die Elemente der Pflanze und die Wuchsform der Pflanze sagen mir vieles über das aus, was ich bin, was ich benötige, wenn ich jetzt auf diese Pflanze zugehe. Ich sehe das auch bei uns im Garten zum Beispiel. Wir haben einen kleinen Garten. Und als wir hierher gezogen sind, da war es Winter und ich habe gar nicht gewusst, was da alles wächst. Und im Frühling, und ich hatte immer viel mit dem Hals zu tun, mit Bronchitis zu tun, mit den Atemwegbeschwerden. Und wir wohnen da jetzt auf 500 Meter Seehöhe und das ist wie weggeblasen. Aber das ist auch deshalb weg, weil rund ums Haus lange Zeit das Lungenkraut gewachsen ist. Und das Lungenkraut hat mir gezeigt, aha, wenn du mich nimmst, dann helf ich dir. Und das war es dann auch so. Ja. Und genauso, wenn ich jetzt, die Pflanze hat mir erzählt, du brauchst mich jetzt. Und es ändert sich, wir haben heute fast kein Lungenkraut mehr im Garten, nur mehr ganz, ganz wenig, schon noch, aber ganz wenig. Dafür haben wir ganz andere Sachen. Ich habe jetzt momentan so viele Sterndolden. Jedes Jahr kommen Sterndolden. Und ich weiß, das sind Wegweiser für Neues, für einen Aufbruch in neue Gedankenwelten. Und das ist also für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, sich auch von dieser Seite her mit der Pflanze zu beschäftigen. Es ist schwierig. Ich weiß, also ich kann nicht ein ganzes Buch erklären. Man muss es, glaube ich, lesen. Aber das ist ein Zugang zu dieser Materie. Die Pflanze ansehen, riechen, vielleicht auch schmecken. Nicht alles schmecke ich, aber rieche ich. Und ich versuche, dieses Sehen, dieses Spüren umzusetzen.
Entschuldigung. Okay. Du versuchst es zu erspüren.
Genau.
Ja.
Mir geht es sehr, sehr viel um das Spüren und ums mit dem Herzen sehen. Also nicht jetzt unbedingt nur mit dem Auge, sondern tatsächlich auch mit dem Herzen zu sehen. Was wächst da? Was macht das mit mir? Mhm. Also man muss sich schon mit einer Pflanze länger auseinandersetzen, denke ich, um sie wirklich so kennenzulernen. Ich habe da eigentlich eine sehr, sehr schöne Anleitung einmal bekommen. Ich habe eine sehr liebevolle Lehrerin gehabt, das war die Erika Bichler, ich weiß nicht, ob der Name dir bekannt ist. Erika Bichler ist eine Hebamme gewesen und hat Kurse gemacht für Norea-Essenzen. Und ich habe also diese Kurse besucht bei ihr und mich sehr, sehr viel dann mit der Thematik auseinandergesetzt, wie sie das gesehen hat. Und sie hat gesagt, du musst eine Pflanze zugehen und mit ihr reden und mit ihr meditieren und dann lernst du sie auch kennen und dann funktioniert das auch. Und genau das habe ich gemacht und die Pflanzen, die in meinem Buch beschrieben sind, die fallen da alle in diese Kategorie rein. Man könnte noch viel mehr Pflanzen beschreiben, aber ja, der Umfang wird dann so dick werden, dass das Buch keiner mehr liest, glaube ich.
Ich habe jetzt gerade so die Idee, könntest du aus dieser Sichtweise mal ein bisschen was über den Beifuß erzählen?
Ja, gerne. Wenn ich das Buch zur Hand nehmen darf, dann kann ich auch ein bisschen was darüber sprechen, was ich da drinnen geschrieben habe. Der Beifuß ist ja eines der Pflänzchen, die ich besonders schätze. Beifuß ist ja eine Pflanze, wenn wir sie genau betrachten, die uns auch abwehrzauber ist. Also es ist eine Pflanze, die uns auch hilft, uns abzugrenzen gegen Dinge, die wir nicht so gerne haben wollen. Und der Beifuß ist für mich, ich habe also sehr viel Beifuß in meinem Garten. Und zwar zwei verschiedene Arten Beifuß. Den ganz normalen Beifuß und eine andere Artemisia-Art, die auch zu den Beifußkräutern gehört, zu einem Räucherbeifuß. Und für mich ist der Beifuß eigentlich eine Pflanze, die nicht nur jetzt als Schutzpflanze allgemein zu sehen ist, sondern eine auch, die hilfreich ist. Also zum Beispiel bei mir hat es sehr, sehr gut geholfen, Beifuß als Duftkissen Beschwerden, wenn ich Krämpfe gehabt habe. Ja, ich habe da ein Duftkissen gehabt, das habe ich mich draufgelegt. Und der Beifuß hat mir damals in diesen Jahren sehr gut helfen können. Die Beifuß-Tinktur zum Beispiel, die könnte man sehr gut verwenden für die Füße. Ich sage immer Beifuß, sagt ja der Name schon, bei Fuß. Es sollte für die Füße was getan werden damit. Und zum Beispiel gegen kalte Füße eine ganz tolle Hilfe. Ja? Beifuß-Tee auch. Also man kann wunderbar auch das ätherische Öl des Beifuß verwenden. Doch das ist machbar. Das ist vor allen Dingen bei Gelenksbeschwerden und bei Beinproblemen eine Hilfe, dieses ätherische Öl. Man kriegt es nur nicht mehr so oft, weil es ein bisschen verpönt ist. Das ist toxisch, wenn man es einnehmen würde. Aber das wären viele andere ätherische Öle auch, wenn man es genau anschaut. Das Einzige, was man also wissen sollte, in der Schwangerschaft sollte Beifuß mit Vorsicht genossen werden. Aber man kann Beifuß-Salz machen, das macht jede Speise bekömmlicher im Grunde genommen. Und wenn ich den Beifuß jetzt von seinem Pflanzenkot anschaue, dann habe ich jetzt eine Pflanze, die sehr widersprüchlich ist. Auf der einen Seite sind die Blätter auf der Oberseite sind sie schön grün, auf der Unterseite silbrig. Was sagt mir das Silbrige? Das Silbrige sagt mir eigentlich, dass es eine Pflanze ist, eine alte Pflanze ist, die im Grunde dem Saturn zugeordnet werden sollte, weil Saturn Alter. Ja, das ist eine Kombination, die gehört zusammen. Wenn ich jetzt dieses Kraut noch nach anderen Kriterien anschaue, dann ist es ein typisches Fuß eines, das auf der Erde steht. Das steht fest da. Ja, es hat auch ganz tolle Wurzeln. Und man kann den Beifuß eigentlich nur aus, wenn die Erde weich ist und wenn sie gerade frisch durchlässig ist, aber nicht im Normfall. Man kriegt den gar nicht so leicht raus. Also der ist zumindest ein Stück Wurzel bleibt immer drin. Ich habe es noch nie erlebt, wenn ich angezogen hätte, einen Beifuß komplett rauszukriegen mit der gesamten Wurzel. Das geht gar nicht. Also es bleibt immer was drin. Es ist Erde auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eine hochwachsende Pflanze, die natürlich auch gerade Stängel hat, sehr hart ist im Stängel und auch dieses Aufrechte zeigt, es eine, wenn man es jetzt aus dem Chinesischen herüber transponiert, ist es eine Yang-Qualität, also eine aufrechte Qualität und die steht fürs Feuer. Ne? Sie ist auch feurig. Also der Beifuß, wenn man ihn vom Geschmack her nimmt, hat da auch ein gewisses Feuer in sich. Und da muss ich sagen, ist er ein Kraut, das in der Frauenheilkunde sehr, sehr gute Wirkung zeigt. Und weil es auch ein erwärmendes Kraut ist, ja, von den Inhaltsstoffen her gesehen, sehr hilfreich sein kann. Das ist immer die Frage, für wen natürlich, wie bei allen diesen Dingen.
Ja, also für mich ist Beifuß einfach auch eine ganz, ganz besondere Pflanze. Einmal in der Frauenheilkunde, dann aber auch Schamanen weltweit, dort wo Beifuß wild wächst, verwenden ihn für Reinigungszeremonien zum Räuchern.
Richtig,
genau. Reisen auch zum Teil mit in die Anderswelt mit ihm. Also ganz, ganz faszinierend. Und ich habe jetzt immer wieder für mich gelernt, oder ich gebe das auch so weiter und hinterfrage mich aber jetzt gerade, wenn ich dir zuhöre. Der Beifuß kriegt ja oft so ab August so richtig dunkelrot-violettfarbene Stängel. Und ich habe das immer als eine Machtkraft genommen. Darüber hast du jetzt gerade gar nicht gesprochen. Ist das keine Machtkraft?
Nein. Naja, man könnte es schon in diese Richtung gehen sehen. Bei mir kriegt er keine roten Stängel. Ich habe also bei meine Beifußpflanzen, die ich habe, die werden ungefähr 1,20 Meter, 1,30 Meter hoch. Die sind nur hart vom Stängel her, aber sie verfärben sich nicht. Also die sind nicht rötlich angehaucht. Das kommt, glaube ich, auf die Sorte des Beifußes an. Ja. Aber du hast vollkommen recht, das Rote könnte auf Mars hinweisen, nur ich sehe da eigentlich lieber den Jupiter drinnen, das Aufrechte, Stehende. Ich sage ja, jeder sieht anderes in der Pflanze und jeder nimmt sie auch ein bisschen anders wahr. Man kann nur Hilfestellung geben. Schau hin, schau, was du siehst. Ja.
Und ich glaube, auch jetzt dürfen wir einfach erkennen, und es gibt keine falsche Sichtweise, sondern einfach nur eine andere.
Es gibt kein richtig oder falsch. Gerade in der Pflanzenwelt. Das Einzige, was richtig oder falsch ist, ist die Anwendung von giftigen Pflanzen. Da muss man schon schauen. Also Giftpflanzen, das ist ja eine besondere Spezialität, muss ich sagen. Ich beschäftige mich sehr viel mit Giftpflanzen, vor allen Dingen mit alkaloidhaltigen Pflanzen, weil das ein Thema ist, das mich immer wieder irgendwo erwischt, weil da irgendwelche Pflanzen auf mich zukommen, wo Alkaloide drin sind und dann denke ich mir, aha, schau, spannend. Entweder, vielleicht gehöre ich zu den Giftmischern heimlich, ich weiß es nicht, aber ich habe in meinem Garten relativ viele Giftpflanzen auch. Andererseits muss ich sagen, ich bin froh, dass ich sie habe, weil so kann ich sie auch zeigen. Wenn ich einen Kurs halte, kann ich die Pflanze auch tatsächlich in ihrem wachsenden Zustand zeigen. Zum Beispiel den bittersüßen Nachtschatten oder den schwarzen Nachtschatten oder den Stechapfel. Das geht bei mir wunderbar. Ich glaube, das ist deshalb, weil ich eine böse Nachbarin habe. Die muss mich überschützen.
Ja, also Giftpflanzen sind ja auch für mich total faszinierend. Und wenn wir dann wieder schauen in der Homöopathie, da haben wir ja viele Giftpflanzen, die eigentlich homöopathisch gesehen nicht zu den Standards gehören oder zu den größten Pflanzen, die eben schnell, direkt, unmittelbar wirken, wie eine Belladonna.
Aber so ist es. Belladonna oder jetzt nimm einfach, wir waren vorhin beim Eisenhut, nimm das Aconitum, ja, also Eisenhut. Ohne Eisenhut bei so geschwinden Erkrankungen, musste man wahrscheinlich ganz andere mit ganz anderen Mitteln auffahren, aber der Eisenhut hilft ganz extrem gut, ja. bei allem, wo es so wie der Sturm herangeht, Krankheiten, die so schnell kommen. Ja, ich würde mal sogar meinen, jetzt unsere viralen Geschichten, die wir da jetzt um diese Zeit immer haben, Grippe jetzt beispielsweise. Nicht? Also da ist es ja so, Grippe überfällt dich ja im Normfall schlagartig. Und da ist es natürlich auch ganz gut, etwas zu Hause zu haben, wo man sich helfen kann. Also ich habe sehr viele Homöopathiker daheim, so eine homöopathische Hausapotheke. Und auf die schwöre ich, ja. Also da brauche ich meistens nichts anderes. Es genügt vollkommen. Oder eine meiner Tinkturen selber zu machen.
Ja. Ja, Homöopathie, also jeder, der es anwendet, hat im Prinzip schon mal erlebt, wie schnell, geradlinig und effektiv homöopathische Mittel helfen können.
Richtig.
Und ja. Dennoch ist eben immer noch nicht wirklich anerkannt. Es sind kleine, nette Kügelchen,
leider, ja.
Nichts ist nachweisbar und trotzdem helfen sie. Es gibt ja diesen alten Spruch, ob etwas Gift oder Heilmittel ist, es kommt immer auf die Dosis an. Wir können uns mit Salz umbringen, wir können uns mit vielen Dingen umbringen, aber es kommt immer auf die Dosis an. Und wenn ich jetzt zu diesen giftigen Pflanzen gehe, mir die Homöopathie anschaue, wo ja das in der Potenzierung ist, dass stofflich fast nichts mehr nachweisbar ist.
Ja.
Welche Botschaft, welchen Auftrag haben eigentlich diese Giftpflanzen hier bei uns auf der Erde? Was kannst du dazu sagen?
Ja, ich glaube, dass es da jetzt wirklich um das Wesen der Pflanze geht. Und da möchte ich es eigentlich mit den Anthroposophen sehen. Ja? Da geht es nicht darum, dass ich jetzt eine Pflanze in ihrer vollen Wucht, und ich nenne das jetzt Wucht, verwende, sondern da geht es jetzt darum, dass ich die Essenz erkenne. Und die Essenz erkennen, das ist das Homöopathische dran. Und deshalb denke ich, dass alleine nur dieses Wissen um diese Essenzen und das essentielle Wesen einer Pflanze schon alleine einen gewissen Heilungsaspekt in sich trägt. Und wenn man sich jetzt anschaut, welche Pflanzen eben da verwendet werden, und es sind sehr viele Giftpflanzen dabei, dann würde ich sagen, als Pflanze selber hatte man ja für diese Pflanzen zum Beispiel, nimm den Fingerhut, ja, nimm Digitalis. Man hatte ja Erfahrungswerte gesammelt mit der Pflanze selbst. Also das heißt, mit dem Fingerhut hat festgestellt, naja, so, er wäre schon was Gutes fürs Herz, aber die Dosis ist sehr, sehr heikel einzuteilen und es ist nicht unbedingt so einfach zu verwenden. Und da muss ich sagen, können wir wirklich froh sein, dass wir die Homöopathie haben und die Möglichkeiten über den homöopathischen Einsatz der Pflanzen diese Wirkweise, die ja in der Seele der Pflanze drinnen steckt, diese Wirkweise dann für uns zu nutzen. So sehe ich das. Und ich finde homöopathische Ansätze ganz, ganz wichtig, denn wir hätten viele Möglichkeiten in der Medizin. Auch in der normalen Medizin heute nicht, gäbe es nicht diese Ansätze, die Hahnemann eigentlich mitgebracht hat in die medizinische Anwendung von Pflanzen jetzt, nicht schnell, Entschuldigung. Also mich beschäftigt es schon auch immer wieder. Ich besuche auch immer wieder Seminare über goetheanische Medizin und goetheanische Pflanzenbetrachtungen und anthroposophische Medizin. Und ich finde diese Kernaussagen immer so wichtig. Ja, was sagt mir die Pflanze, wenn ich sie sehe? Wie kann sie mir helfen? Aber ich kann sie vielleicht eben nicht in der Form verwenden, wie sie da jetzt wächst. Also wie könnte ich dazu kommen, dass sie mir doch hilft? Ohne jetzt nur reine Auszugsstoffe zum Beispiel herzustellen, dass man synthetisch jetzt das herstellen könnte. Nicht? Das macht ja die moderne. Die stellen diese Stoffe synthetisch her und sagen dann, es wirkt genauso, es tut es aber nicht. Während die Homöopathie bei der echten Pflanze bleibt.
Ja. Und wie du vorhin auch schon ein paar Mal gesagt hast, es ist einfach das Wesen der Pflanze.
Richtig.
Der Pflanzengeist, der einfach hier noch mit drin ist in der Homöopathie und nicht nur mit drin ist, sondern er, also für mich fühlt sich das so an, als ob er praktisch wie in so einen Raum hinein geht. Und Pflanzengeist ist ja in diesem emotional-seelischen Bereich. Und das ist für mich auch das Ganzheitliche an der Homöopathie, dass nicht gegen ein Magengeschwür irgendwas gegeben wird, sondern für die Ganzheit Mensch mit all dem, was ihn emotional durch sein Leben genau zu diesem Magengeschwür geführt hat.
Und da ist für mich eigentlich die anthroposophische Seite der Medizin eine ganz, ganz wesentliche Komponente. Also für mich grundsätzlich, für mich selber benutze ich kaum irgendwelche Medikamente, wenn sie nicht aus homöopathischer Seite kommen oder von der homöopathischen Seite kommen oder aus meiner eigenen Manufaktur, wenn ich selber eine Tinktur oder eine Salbe herstelle. Ich bin absolut nicht bereit, mich mit Chemie voll zu pumpen und das tue ich auch nicht. Also das heißt, ich hatte eine Zeit lang Probleme mit dem Blutdruck. Es kommt vor, wenn man älter wird. Und habe dann überlegt, wie könnte ich das in den Griff bekommen und habe mit meinem homöopathischen Arzt darüber gesprochen. Und der hat gesagt, mit dem und dem Präparat, da brauchst du dir das nur auf die Armbeuge auftragen. Aha, habe ich gesagt, das geht auch. Ja, sagt er, das hilft. Und das hat geholfen und das war homöopathisch. Ja. Das ist eine Substanz, die sprühst du dir auf die Armbeuge auf und die Sache ist gegessen. Ich brauche keine Medikamente einzunehmen. Das heißt, ich belaste meinen Organismus nicht über den Magen und die Leber mit irgendwelchen Medikamenten, die ich zu mir nehmen sollte. Und ich brauche das nur dann zu verwenden, wenn der Blutdruck wirklich in die Höhe geschnalzt ist. Das ist doch fein.
Das ist genial. Also praktisch wie so eine Art Notfallmittel. Du nimmst es, sprühst es in die Armbeuge. Magst du uns verraten, was das für ein Mittel ist?
Ja, das sind Spengler-Sahn-Tropfen. Spengler-Sahn heißt das. Das ist ein kleines Fläschchen und das kriegt man in der Apotheke. Man braucht nicht einmal ein Rezept dazu. Mir hat der Arzt also damals ein Rezept geschrieben, damit ich es auch wirklich richtig einkaufe. Und das ist wunderbar. Das hilft wirklich gut. Also ich kann nur sagen, es ist eine Bereicherung, wo ich mir erspare, schwere Medikamente zu schlucken, die ich dann wahrscheinlich ständig nehmen müsste. Und so brauche ich es nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Sehr angenehm.
Genial. Weil wenn wir jetzt mal schauen, wie viele Millionen, wirklich Millionen Menschen, und wahrscheinlich sind es noch viel mehr, blutdrucksenkende Mittel einnehmen.
Richtig,
und,
ja.
Also ich kenne es einfach vom Laden früher. Wenn jemand ganz bestimmte Symptome hatte, und mir die erzählt hat und da gern einen Tee hätte, dann habe ich immer gefragt, nehmen Sie blutdrucksenkende Mittel? Ja, ja. Wie kommen Sie denn da drauf? Habe doch gar nichts drüber erzählt. Du konntest anhand von den Symptomen, die jetzt da sind, einfach erkennen, das sind die Nebenwirkungen dieses Mittels. Es hilft zwar den Menschen, den Blutdruck zu senken, aber gleichzeitig hat es halt auch noch eine andere Wirkung,
die
so nicht gedacht war.
Ja. Ja. Und da muss ich sagen, bin ich froh über die alternativen Möglichkeiten, die uns die Homöopathie bietet und die wirklich wirkungsvoll sind. Schau, ich glaube auch sehr stark, dass Bachblüten richtig angewendet ein Mittel sind, das wunderbar einsetzbar ist, sogar bei kleinen Kindern schon. Ja? Und da habe ich auch gute Erfahrungen machen dürfen. Und es ist ja ganz lustig, Kinder wissen oft sogar im Vorfeld bereits, welche Bachblüte für sie die richtige ist. Ja. Die ziehen die richtigen Blüten raus. Obwohl sie es noch nicht lesen können, gar nichts. Die ziehen aus der Schachtel die richtigen Blüten für sich raus. Und wenn man es nachtestet, kommt man drauf, genau das brauchen die wirklich. Und das ist also für mich immer sehr, sehr faszinierend. Und da hatte ich ein Erlebnis auch mit einem kleinen Buben, wo mich die Mutter gebeten hat, immer wieder zu kommen und ihn auszutesten und zu schauen, was er bräuchte. Weil er ein sehr, ein bisschen ein zartes Kind war und auch sehr ängstlich war und so weiter. Und da haben wir immer Bachblüten ausgetestet. Und dann kam ich, wenn ich dort gekommen bin zu der Familie, da hat er dann immer schon gesagt, Tante Ingrid, er hat mich Tante Ingrid gemacht, weil ich mache das so ein bisschen persönlicher. Tante Ingrid, heute brauche ich 3 Blüten. Aha, habe ich gesagt, und welche? Ich zeige es dir gleich. Und dann hat er es rausgezogen. Und das getestet und das hat gestimmt. Der hat genau gewusst, er braucht jetzt 3. Und meine kleine Schwester braucht 4. Da habe ich gesagt, okay. Gut.
Ja.
Es hat gestimmt, ja. Also mehr ist nicht rausgekommen beim Testen. Und das war also für mich immer sehr faszinierend. Und meine Enkelkinder sind ja auch mit Bachblüten aufgewachsen. Und die testen das jetzt schon selbst, bitte. Mhm. Helena ist 10, testet die ganze Familie durch. Okay, sie kann's.
Also, liebe Ingrid, wir haben jetzt über ganz vieles geredet, was Bäume angeht und Pflanzen und alles, alles Mögliche. Aber für mich ist so das Resümee von unserem Gespräch, wenn wir beginnen als Erwachsene wieder mit Kinderaugen, mit Kinderherzen, die Natur und eigentlich alles wahrzunehmen, dann wird es so einfach, weil dann können wir uns wieder zu 100% auf unsere Intuition verlassen.
Richtig. Ja. Und genau das ist eigentlich. Das ist die Quintessenz daraus. Mhm. Man muss eigentlich so sagen, ich finde, wenn man mit Kindern in die Natur geht und ihnen von klein auf beibringt, was da alles wächst, was es bedeutet, dass das hier wächst, man muss auch meiner Meinung nach auch die Landschaft Zug nehmen können, weil es ist nicht alles auf jedem Boden gut. Wenn ich das den Kindern schaffe, beizubringen, dann habe ich genau das getan, was eigentlich das Wichtige ist. Ich habe ihnen eine gesunde Natur gezeigt und ihnen gezeigt, was diese gesunde Natur für sie tun kann. Und das ist eigentlich ganz wichtig fürs spätere Leben eigentlich mit den Kindern.
Also für mich ist das, also ich nenne es jetzt wirklich eine Lebensgrundlage. Und alles, was so spielerisch gelernt wird, das weiß man. Das weiß man nur mit 40, mit 60, das weiß ich nur mit 100. Und ja. Das ist einfach so ein Lebensschatz, den wir dann in uns haben. Und zudem kommt ja auch alles, was wir lieben, das achten und respektieren wir. Und das beginnen wir auch irgendwann zu schützen. Und ich glaube, wenn wir das unsere Kinder für unsere Natur, für unsere Erde so mitgeben können, dann darf hier, glaube ich, noch ganz, ganz viel Gutes entstehen, was wir Generationen vorher nicht so gut gemacht haben auf diesem Planeten Erde. Ja.
Ich sage immer, beginnen wir mit den Gänseblümchen.
Ingrid, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für dieses sehr schöne Gespräch, wo auch mir jetzt so ein paar Rollladen nach oben gegangen sind. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Nehmt einfach diese Botschaft des Herzens mit. Werdet wieder wie die Kinder und dann wird es ganz einfach da draußen. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Dir, Ingrid, auch noch eine wunderschöne Zeit und danke fürs Dabeisein.
Ja, vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung und ich hoffe, dass das, wie die Kinder zu werden oder zu sein, nicht zu anstrengend ist. Das geht ganz gut. Lass doch darauf ein.
Ja.
Danke.
Tschüss.